Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Wer hat den Gürtel, das Joint Venture von Christian und Christian und mir. Ich bin der Manuel hier von Insert Moin und natürlich in unserem schönen Gemeinschaftsformat suchen wir wie jeden Monat das wichtigste Spiel des Monats, das von euch, der Community, gewählt und bestimmt wird. Und der Clou daran, der Champion aus dem Vormonat tritt dann immer an, um seinen Gürtel, sein Gewicht zu verteidigen gegen neue Herausforderertitel. Und wir schauen uns jetzt an, was im November 24 gegen den neuen amtierenden Champion Drova antreten wird. Drova, das Marzipan oder der Marzipan Minotaurus aus Magdeburg, hat sich den Titel geholt. Und an der Stelle herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Christian und Christian.
Hallo. Ja, also Drova hat mich sehr gefreut, weil ich habe das sehr, sehr intensiv gespielt im Oktober und im November und wirklich ein fantastisches Spiel. Ich finde, ein sehr verdienter Gürtelträger, 31%, damit deutlich vor Dragon Age The Wailguard und Metaphore Fantasio mit 19%. Der Titelverteidiger UFO 50 hat immerhin noch ordentliche 12% bekommen. Also herzliche Glückwünsche an die Magdeburger Spieleschmiede, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Aber herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und vor allem zu diesem Spiel. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Und ich glaube, man kann wirklich sehr gespannt sein, was da noch kommen wird aus Magdeburg in den nächsten Jahren.
Ja, wenn euch Drova gar nichts sagt, also ihr könnt natürlich die letzte Folge anhören oder auch bei uns beim LeBrunch reinhören. Michi hat es auch ein bisschen gespielt. Es wird ja so als das Gothic in 2D irgendwie abgestempelt. Wird es dem denn damit gerecht, das so zu benennen?
Also ich habe das ja schon beim letzten Mal gesagt, ich finde, das ist eine sehr akkurate Beschreibung des Spiels, ja. Aber ich natürlich hat das Spiel trotzdem eigene Ideen, ja, und eine eigene Identität. Aber ja, also man hat, wenn man das spielt, schon sehr schnell das Gefühl, in einem Gothic 2D zu sein, aber es ist eben trotzdem mehr als das.
Wunderbar. Und bevor wir zu den neuen Herausforderern kommen, können wir natürlich auch endlich wieder Christian Alt bei uns hier begrüßen. Er ist wieder gesundet und aus dem Urlaub zurück.
Ja, es war ein wilder November tatsächlich. Ja, also so, ich war ja auf Kreta und in Athen, Ende Oktober, Anfang November. Und ich kam zurück und ich kam aus 21 Grad, es war einfach wohlig warm. Und ich kam zurück und hatte dann plötzlich 0 Grad hier und es war einfach dunkel den ganzen Tag. Und ich musste da erstmal drauf wieder klarkommen. Und als ich gerade wieder drauf klargekommen war, war ich sofort wieder krank. Mhm. Und dementsprechend ein sehr erfolgreicher November für mich. Aber soll nichts heißen, es kann ja nur besser werden jetzt.
Genau. Gibt es denn auch irgendwelche Eindrücke aus den vergangenen Folgen, wo du nicht dabei warst, was wir unbedingt hören müssen? Hast du den dampfenden Kackhaufen wieder gespielt, der jedes Jahr rauskommt?
Ich habe den dampfenden Kackhaufen dieses Jahr nur kurz im Multiplayer gespielt, tatsächlich. Mhm. Und da ist es ja einfach der wunderschönste dampfenden Kackhaufen, den je jemand gesehen hat. Ja, also ganz, ganz toll im Multiplayer.
Also wer den Podcast nicht regelmäßig verfolgt, der redet von Call of Duty. Also ich glaube, das darf man jetzt ruhig
sagen. So, ja, genau. Ich rede von Call of Duty und das habe ich gespielt. Und ansonsten, auch jetzt im November, steht leider nicht auf der Liste, aber meine Fresse, Factorio, mein Lieblingsspiel of all time, hat einen DLC bekommen, der saugeil ist.
Der Space Age, oder?
Space Age, und ich komme null drauf klar, wie gut dieser DLC ist. Und entsprechend hat das leider auch viel Zeit bei mir gefressen. Ja. Und was ich im Urlaub ganz durchgespielt habe, was für mich eines der Spiele des Jahres ist, natürlich Metaphor Refantasio. Ganz toll.
Ich meine, du könntest jetzt natürlich eine Petition einreichen, ob Factorio Space Age das Spiel so weiterentwickelt, dass es eigenständig genug ist.
Nee, wir hatten da jetzt ja schon im Zuge der Game Awards die Diskussion, ob der Elden Ring DLC zugelassen wird als Game of the Year. Und ich will mich da nicht nochmal in die Nesseln setzen.
Ach, du bist schuld, dass Jeff Keighley das gemacht hat.
Ja, genau.
Verstehe, ich bin
schuld. Ja.
Okay, also keine Nachreichung von Tier für Space Age, nee. Aber trotzdem eine dicke Empfehlung. Genau, aber dann schauen wir uns an, gegen was Drova denn antritt jetzt im November. Zumindest ein ganz großer Name ist dabei, vielleicht auch so ein paar kleinere Geheimtipps noch, bevor es dann in den etwas trockeneren Dezember geht, wo eigentlich nur ein Spiel irgendwie einen bekannten Namen hat. Aber soweit sind wir noch nicht. November ist geprägt, glaube ich, von dem endgültigen Release von Stalker 2 Heart of Chernobyl, was jetzt endlich rausgekommen ist. Das Spiel hat natürlich auch eine sehr schwere Entwicklungsgeschichte hinter sich, nachdem das Spiel dann auch seine komplette Firmensitz umschichten musste nach Prag. Einige Mitarbeiter natürlich auch im furchtbaren Angriffskrieg von Russland gefallen sind tatsächlich auch. Das ukrainische Studio ist dann eben nach Prag. Und dass dieses Spiel überhaupt rausgekommen, grenzt natürlich schon auch an ein kleines Wunder. Und jetzt ist es endlich da. Und wie zu erwarten, also unabhängig jetzt davon, was diese politische Situation angeht, auch jetzt nur in Bezug auf den ersten gesehen, ist es tatsächlich so ein bisschen so geworden, wie man vermutet hatte. So ein bisschen janky, ein bisschen buggy, aber trotzdem mit ganz viel Herz und ganz viel Atmosphäre. Ich habe jetzt nicht so viel gespielt, ihr habt aber beide auch angekreuzt, dass ihr gespielt habt. Deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Diskussion, ob ihr denkt, dass Stalker 2 ein verdienter Gürtelträger werden könnte.
Also ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ich habe das Spiel ja für den Deutschlandfunk besprochen und war da relativ euphorisch. Man weiß ja, dass mir Bugs nicht so viel ausmachen. Ich persönlich habe jetzt auch nicht so viele gesehen, was aber wohl daran liegt, dass das Spiel eben von vorne gebügelt wird. Also die ersten 20 Stunden sind wohl relativ bugfrei und danach kommen halt immer mehr Bugs. Und ich habe es nicht länger als 20 Stunden für diese Besprechung spielen können, weil du kriegst einfach relativ vorher einen Code und so eine Produktion von so einem Hörfunkstück dauert einfach ein bisschen. Das heißt, ich habe eigentlich nur die guten Seiten von dem Spiel gesehen. Und die haben mir total gefallen. Also man fühlt sich, wenn man Fans der alten Stalker-Spiele ist, sofort wie zu Hause und ich liebe diese Spiele, ich habe alle gespielt, also Stalker 1, aber dann auch die zwei, es waren gar keine Add-ons, sondern es waren ja nochmal weitere Teile und ich liebe diese Serie, ich liebe die Zone, ich liebe die Atmosphäre und da fühlt man sich sofort wohlig empfangen. Also es dampft überall, es ist super rostig, irgendwelche Schaukeln wippen so im Wind, es gibt Häuserblöcke, die leer stehen und so weiter und so fort. Ich liebe das alles sehr. Jetzt ist es so, also ich habe es jetzt auch nicht weitergespielt und mir persönlich machen jetzt die Bugs auch nicht so viel Sorgen. Also das ist sowas, wo ich sagen würde, naja, das wird man mit so ein paar Updates schon in den Griff bekommen. Aber was wohl schon ein Problem ist, und da werde ich dann so ein bisschen nervös, ist, dass wohl die Open World nicht so gut funktioniert. Am Anfang ist man eher in so einem kleinen Gebiet, aber dann öffnet sich eben die Welt. Und da ist es wohl so, dass man teilweise sehr viel Zeit zwischen den verschiedenen Orten zurücklegen muss, dass die Gegner spawnen, was ich eh schon nicht so gerne mag, aber dass sie halt sehr seltsam spawnen, nämlich vor dir oder hinter dir. Und dass man vor allem dann die Fäden sieht, also die mechanischen Fäden, also dass sie vor allem dann spawnen, wenn du zu stark bist oder sowas, ja. Und sowas mag ich überhaupt nicht. Bisschen gespalten bin ich bei der Frage, die auch diskutiert wird, nämlich du hast eine Quest zum Beispiel und dafür musst du Leute im Lagerhaus treffen und die sind erst da, wenn du diese Quest angenommen hast. Also das ist halt nicht dieses Ding, wie man das von anderen Rollenspielen kennt, dass, weiß ich nicht, du hast das goldene Amulett schon gefunden und kriegst dann den Auftrag und kannst es zurückgeben, sondern, weiß ich nicht, das goldene Amulett ist halt erst da, wenn du einen Auftrag bekommst und erst, obwohl du dort schon mal warst oder sowas, ja. Und das mag irgendwie, da gibt's Leute, die stören sich nicht so sehr daran. Ich persönlich mag's nicht so gerne. Und das ist der Teil, der mir tatsächlich eigentlich mehr Sorge macht. Also tatsächlich so diese Open World. Wenn es nur die Bugs sind, okay, aber sowas wie respawnende Gegner, so die Fäden sehen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Welt ist vielleicht nicht ganz glaubwürdig, wie sie eigentlich sein sollte. Das ist etwas, da bin ich ein bisschen empfindlich. Und deswegen würde ich wahrscheinlich zu dem Urteil kommen, wenn das wirklich alles so ist, dann ist es für mich kein Gürtelkandidat. Dann ist es für mich ein Spiel, in den 70ern und 80ern oder Schiffers Spielebude, das checken ja immer noch nicht Leute, viele Leute, das ja besonders hart wertet, dann wäre es dann, glaube ich, eher so eine 55 oder 60 oder sowas. Und das ist zu wenig für den wichtigsten Preis, den die internationale Computerspielbranche zu vergeben hat.
Herr Alt, wie siehst du das?
Ja, ich muss sagen, ich habe auch jetzt nicht ewig viel gespielt. Ich habe extensiv reingespielt. Und ich kann ja vielleicht ein bisschen nuancieren. Du hast eben schon richtigerweise gesagt, dass dieses Spiel überhaupt erschienen ist. Ist ein Wunder. Und ich glaube, das ist auch die Brille, unter der ich das automatisch mir irgendwie anschaue. Dass dieses Spiel überhaupt existiert, ist schon mal bemerkenswert. Und ich finde so ganz viele Dinge daran einfach interessant, dass ich mich jetzt gar nicht so an den Mechaniken oder was funktioniert hier, ist das mit der Open World, geht das und so, dass mich das im Moment noch nicht so beschäftigt, weil ich den Eindruck habe, es ist endlich mal wieder neue Ideen oder eine frische Herangehensweise an das Medium Computerspiel. Also es fängt ja schon an, dass man irgendwie, man ist so ein Typ, der eigentlich nur seinen Lebensunterhalt verloren hat oder seine ganze Erspartes, dann musst du eben in diese Zone gehen, um dir dein Geld wieder zurückzuholen. Und dann, das ist schon so eine Prämisse, die sehr, sehr bodenständig ist. Und es hat so eine gewisse, also jetzt, um mal ein Klischee zu bedienen, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht osteuropäische Bodenständigkeit, die irgendwie diesen Konflikt betrifft, die ich aber total schätze an diesem Spiel, dass es irgendwie einfach interessant und cool ist und eben keine Allmachtsfantasie, die man jetzt irgendwie ansonsten im Computerspiel oft mal gerne hat. Oh, und alleine das finde ich schon so interessant, dass ich sage, okay, gib mir davon mal mehr. Ob das jetzt irgendwie am Ende aufgeht und wirklich die Strecken zwischen Punkten auf der Karte einfach ermüdend lang werden und ich das Gefühl, ich brauche ja eigentlich ein Schnellreisesystem oder ein Auto, ich würde gerne einfach mal schneller laufen, ohne an Ausdauer zu verlieren. Also solche Sachen. Kann ich gerade noch nicht einschätzen, ob das dann einfach irgendwann richtig, richtig nervig wird. Bei mir ist gerade einfach so die Faszination von einem Spielerlebnis, was man sonst irgendwie eher selten hat, der bei mir gerade überwiegt.
Also am PC gibt es genau deswegen jetzt schon eine ganze Reihe von Mods, die genau diese Schwachstellen ausbügeln. Den Komfort hat man dann natürlich am PC, dass so Bethesda-mäßig dann quasi Bugs oder Features nachgereicht werden können durch die Community. Und genau das sind genau diese Lieblingssachen, die da drin jetzt auch schon regelmäßig Verwendung finden, nämlich diese Ausdauer bei längeren Laufen und solche Geschichten, auch diese Waffenbeschädigungen und solche Geschichten. Was ich ganz cool finde, dass eben Stalker 2 einfach wirklich ein klassischer Shooter geblieben ist und nicht irgendwie Charakterwerte mit einführt und aber auch gleichzeitig nicht in diese Escape from Tarkov Mechanik, also dass man ständig irgendwie was essen muss und so. Du kannst Sachen essen, aber es ist halt irgendwie eher so ein bisschen, ja, so wie so ein Medikit oder sowas. Du musst dich nicht ständig um deine Bio-Werte kümmern oder so. Das finde ich irgendwie ganz charmant, aber diese Open Worlds hat mir auch nicht so gut gefallen. Also ich hätte es mir tatsächlich ein bisschen linearer gewünscht. Das hat mich dann jetzt auch abgeschreckt, weil es, ja, irgendwie ist das Spiel halt auch ein bisschen Arbeit, ne? So, wenn man da ein bisschen mehr Zeit rein investieren will, muss man halt gleich richtig viel Zeit investieren. Das hat mich dann auch ein bisschen abgeschreckt. Aber ich bin bei euch. Diese Bodenständigkeit und diese Atmosphäre. Ich mag halt, dass es irgendwie so Fallout in Ernst ist, so ein bisschen. Ne? Also es hat schon auch leichten Humorlevel, aber es ist eben nicht so diese satirische Überzeichnung, sondern du hast ja wirklich diese, in Anführungszeichen, echten Problemchen und eben ein bisschen Fantasy durch diese Mutationen, aber eben nicht diese US-amerikanische Perspektive auf diese Fallout-Geschichte.
Ja, ja, ich habe ja mal ein Interview geführt vor Jahren mit einem der Stalker-Entwickler. Mhm. Die kommen halt aus der Ukraine und für die ist halt so, das ist halt kein Spaß gewesen, ja, genau, mit Tschernobyl. Ja, und das ist natürlich dann eine ganz andere Perspektive auf so atomare Apokalypse als in den USA, wo das halt immer noch irgendwie nur so eine, ja, so eine Idee ist, über die man sich irgendwie ein bisschen lustig machen kann, ja. Und ja.
Ja. Gut, das war also mit der größte Release. Ein anderer großer Release, der aber noch buggiger erschienen ist, das muss man sich mal geben. Wir dachten ja schon, Stalker 2 ist das verbuggteste Spiel mit dem eher schlechten Launch. Aber nein, Microsoft hat es tatsächlich geschafft und hat den Microsoft Flight Simulator 2024 so rausgebracht, dass die komplette Community stinksauer war. Kein Server hat funktioniert, nichts hat funktioniert und das ganze Spiel funktioniert halt einfach nicht, wenn die Server nicht laufen, weil es halt alles cloud-basiert ist. Also da sind ganz viele Memes entstanden und es war wohl ein ganz katastrophaler Start. Ist überhaupt nicht mein Genre. Also ich finde diese Flugsimulation faszinierend, aber für andere Leute so. Ich kann damit nichts anfangen, aber ich verstehe, dass da Leute irgendwie ihren Spaß dran haben, aber sie hatten halt keinen Spaß. Also dieser große, wichtige Release für Xbox und Microsoft als Ganzes ist ziemlich nach hinten losgegangen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen besser geworden ist, aber allein durch diesen Launch, denke ich, ist da diese Gürtelambition komplett im Keim erstickt worden.
Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass der Microsoft Flight Simulator große Gürtelchancen hat, to be honest. Das ist für mich weniger ein Spiel gefühlt, sondern mehr ein Hobby. Hm. Also ich habe bei TikTok so einen Typen, der poppt mir manchmal auf, der sagt so, ich muss total verrückt sein, aber ich fliege jetzt schon wieder 9 Stunden Realtime von Amsterdam nach Los Angeles. So.
Ja. So, lieber Christian, ich muss dich an der Stelle wirklich korrigieren. Denn der Microsoft Flight Simulator hat, also die Vorgängerversion hat 2020 im August den Gürtel geholt. Also es ist schon im Bereich des Möglichen, dass ein Spiel den Gürtel holt.
Da kam damals bestimmt nichts
29%.
Ja, aber auf jeden Fall ist es dieses Mal, glaube ich, verwehrt. Also das glaube ich nicht, dass da...
Das glaube ich auch nicht, aber es ist eben auch nicht komplett...
Nicht abwegig.
Genau, nicht komplett abwegig.
Ja. Nee, aber ich verstehe das auch nicht. Es ist wirklich eher so ein separates Hobby. Aber dadurch, dass es halt jetzt im Game Pass ist, erreicht es natürlich jetzt auch Leute, die einfach mal sagen, ach cool, probiere ich mal aus. Ich lade mir jetzt mal diese 180 Gigabyte runter und dann fliege ich halt einmal irgendwie von dem Flughafen weg auf eine Urlaubsinsel, wo ich mal war. Das ist schon sehenswert auf jeden Fall. Und jetzt mal so rein.
Ich habe damals Ghost of Tsushima besiegt.
Wie geil.
So Wasteland 3 und so. Also,
aber Ghost of Tsushima, echt wow.
Ja, Ghost of Tsushima, glaube ich, war Gürtelträger, genau. Okay. Wurde dann vom Microsoft Flight Simulator entthront.
Erstaunlich.
Das ist wirklich wild.
Wobei sie dieses Mal tatsächlich auch ein paar spielerische Elemente rein haben, die weg von dem Simulationscharakter sind. Also so, es hat so ein bisschen jetzt, du kannst jetzt aussteigen aus dem Flugzeug, du kannst VIPs durch die Gegend fliegen, es fühlt sich fast schon so ein bisschen wie GTA an. Kannst dann quasi so Private Jet Simulator draus machen und solche Sachen. Naja, aber wie gesagt, nicht mein Genre, vielleicht ja eures, dann könnt ihr abstimmen auf community.wasted.de. Ich hatte große Hoffnungen in Planet Coaster 2, wobei auch nicht so richtig. Also ich mag ja dieses Genre Aufbauspiele, die Theme Parks oder eben die ganze Two-Point-Reihe. Haben wir gerade auch ein großes Preview bei uns bei Insert Moin gemacht zu Two-Point Campus. Total geil, freue ich mich sehr drauf. Sicherer Gürtelträger nächstes Jahr im März, wo man ein Museum aufbaut und managt. Und Planet Coaster 1 fand ich so okayisch, kam halt nicht an die Theme Park Geschichten oder Rollercoaster Tycoon ran, ist von den Frontier-Leuten und die haben mich halt irgendwie überhaupt nicht abgeholt, weil Planet Coaster 1 war sehr simulationslastig, sehr Sandbox, alles nur aufbauen. Und da haben mir die Management-Parts gefehlt. Also du kannst so ein bisschen natürlich da auch Crowd-Control und bla bla bla. Aber wenn du den Salzgehalt in den Pommes halt nicht einstellst und so, dann ist es halt irgendwie doof. Und Planet Coaster 2 hatte ich gehofft, dass sie mehr in diese Richtung gehen. Aber nein, sie haben halt noch mehr Baukasten und Spielzeug reingeworfen, dass du jetzt halt Wasserparks und so bauen kannst. Aber es ist buggiger als der erste, hat man das Gefühl. Also die Wegfindung der Leute macht überhaupt gar keinen Spaß. Es ist super fummelig von der Steuerung. Selbst am PC mit Maus und Tastatur wirst du fast wahnsinnig, wenn du irgendwie eine Treppe an den Pool anbringen willst und dann deine Rutsche, du hast eine halbe Stunde irgendwie eine Rutschbahn gebaut, eine Wasserrutsche mit Wasserfall und Pipapo und dann passt diese Leiter da nicht ran und dann kommen die Leute nicht an die Leiter ran, um diese Rutsche hochzuklettern und das ist eine voll, also ich finde es richtig, richtig schlecht leider, was der Schritt von Planet Coaster 1 zu 2, es fühlt sich an wie ein DLC-Paket, der es eher schlimmer macht als besser. Also für mich eine herbe Enttäuschung.
Ja, ich finde das so interessant. Ich habe ja auf die Liste geschaut, irgendwie was rauskommt. Da habe ich gesehen, okay, Planet Coaster 2 ist auch erschienen. Und ich finde es so bemerkenswert, dass ich über Jahre eigentlich gedacht habe, boah, so ein Spiel wie Rollercoaster Tycoon, das müsste noch mal jemand machen. Ne? Und jetzt haben wir tatsächlich mehrere Spiele zur Auswahl, die diese Faszination eigentlich versprechen, die irgendwie diesen Traum nochmal erfüllen. Und ich schaue mir das an und denke mir, irgendwie, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, ich will da jetzt nicht rumbasteln. Und für mich ist es einfach ein Zeichen von, ja, okay, ich bin halt auch nicht mehr 8 und habe den ganzen Tag Zeit, irgendwie vorm Rechner zu sitzen und da so eine Achterbahn zu bauen. Ich habe halt irgendwie ein Leben und einen Job und muss auch irgendwie, und wenn dann, was du beschreibst, halt passiert, dass man irgendwie diese fucking Rutsche nicht da rankriegt und dann sitzt du da und diese Scheiße geht nicht, so, und dann nervt das einfach auf so einer fundamentalen Ebene, dass das einfach scheiße ist. Und ich glaube, wir sind einfach, wir hängen einem Kindheitstraum nach, den wir gerne nochmal so erleben würden, aber müssen uns eingestehen, dass wir leider erwachsen sind.
Ja. Das sehe ich jetzt mal anders, obwohl ich ja immer der bin, der irgendwie kritisiert, wenn ein Spiel für Dreijährige ist und wir das dann hier spielen. Weil also bei mir ist dieser Kindheitstraum total lebendig und für mich ist das ehrlich gesagt auch keine Kindereskapismus-Fantasie, sondern die eines Erwachsenen, nämlich ein fucking geilen Vergnügungspark aufzubauen und da richtig den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, was der Manu gesagt hat, nämlich dieser Management-Aspekt, dass der nicht da war in Teil 1, hat mich schon wahnsinnig gemacht. Weil genau das will man doch. Man will, dass die Leute zu viel Salz in den Pommes haben, dass sie deswegen zu viel Cola trinken, dass sie deswegen vor dem Breakdancer irgendwie in die Warteschlange kotzen, ja? Sind doch genau die Dinge, die man halt haben will. Ich will ja keinen, wenn ich einen Baukasten haben will, dann spiele ich wieder Christian irgendwie Factorio, aber so als Management Metapher finde ich so die Idee, einen Freizeitpark zu managen, immer noch fantastisch.
Ja, ich muss mal kurz anmerken, dass du Factorio nicht verstanden hast, aber ist okay. Ist okay, ja, egal, okay. Ist es kein Baukasten.
Ja, genau, aber okay, ja gut, aber Es ist halt, also das nervt mich einfach und es kann noch nicht so schwer sein, irgendwie ein anspruchsvolles, weil das hat mich auch in Teil 1 genervt. Ich hatte da das Gefühl, dass es eigentlich irgendwie egal ist, was ich da baue, also so welches Fahrgeschäft das jetzt ist. Also mir war irgendwie nicht, ich fand das Feedback des Spiels nicht gut, und da einfach mal zu sagen, hey, lass doch mal irgendwie das richtig geil simulieren. Also wenn einfach diesem Genre sowas passieren würde wie dem City-Builder-Genre, City Skylines, das wär's halt. Ja, und dann wäre das auch wieder geil. Aber gut, egal.
Ja. Kleiner Tipp an der Stelle, Park Beyond ist ganz gut geworden, fand ich. Also das ist ja, von den Leuten, die Tropico gemacht haben, das hat Spaß gemacht. Aber ich finde ja die Two-Point-Serie tatsächlich ungeschlagen. Die haben sich jetzt halt absichtlich nicht an die Coaster-Geschichten rangewagt, weil es halt eben auch Rollercoaster Tycoon World noch gab und Planet Coaster und Park Beyond. Und da haben sie sich halt andere Themen geschnappt. Aber wie gesagt, sowohl das erste von denen, also Hospital, ist richtig gut geworden und Two-Point Museum wird ein Knaller. Das ist nur so vorweg. Die machen bestimmt auch irgendwann mal noch Freizeitpark. So,
Die sind mir immer ein bisschen zu silly, leider.
Die sagen. Sind sehr silly. Die sind so, halt sehr an diesem alten Theme Geschichten dran.
Sie sind auch so ein Ticken zu sehr, sehr, sehr britisch in ihrem Humor. Ja, ist mir immer ein bisschen zu drüber. Naja.
Also Topol Museum ist so silly, dass du Expeditionen losschickst, dann findest du einen Eisblock mit einem Steinzeitmenschen drin, und wenn du den aber nicht gut genug kühlst, den Raum, dann schmilzt der halt und dann rennt er weg und zerstört deine Einrichtung.
Das ist einfach so richtig so Benny Hill Humor.
Ja, also. Genau. Und dann rennt die Security und dann hörst du diese Musik noch dazu.
Ja.
Ah, herrlich, ich lieb's. Ich will sofort wieder weiterspielen. Gut, apropos Silly, ein Release, den ich so überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe kurz reingespielt, weil ich bin ein bisschen verliebt in Aloy aus Horizon Zero Dawn. Ist kein Geheimnis, fantastische Spielserie. Ich mag beide großen Spiele sehr gerne. Und dann wurde völlig überraschend Lego Horizon angekündigt. Also ein Lego-Spiel, da muss man ja erstmal nur mit den Augen rollen. Klar, logisch, also es hat Berechtigung gehabt, diesen Lego-Humor in den ersten Spielen. Aber ich finde, die haben sich halt einfach völlig überholt, diese Spiele. Es ist einfach immer das identische Spiel, nur mit einer neuen IP. Jetzt haben sie aber gesagt, okay, wir machen einfach das erste Horizon-Spiel als Lego-Variante. Und dann denkst du schon so, hä, warum? Und dann spielst du es und denkst die ganze Zeit, hä, warum? Also es ergibt einfach keinen Sinn für mich, dieses Spiel. Weil entweder das Horizon Zero Dawn kam ja auch noch mal als Remaster jetzt raus. Sieht jetzt auch wunderschön aus auf der PS5. ist immer noch toll gealtert, egal ob du auf der alten oder auf der neuen Konsole spielst. Und dieses Lego-Spiel ist jetzt wirklich einfach die gleiche Story wie beim ersten Spiel, aber du spielst sie mit einer Lego-Alloy. Und dann denkst du dir die ganze Zeit, warum soll ich denn jetzt eine schlechtere Version vom Hauptspiel spielen? Und für wen ist dieses Spiel überhaupt? Weil die Horizon-Marke ist ja als solches jetzt auch nicht relevant, um irgendwie für Kinder relevant zu sein. Also bei Lego Star Wars und so habe ich es ja verstanden, da ein eigenes Spiel draus zu machen mit ganz viel Hommage an die Originalfilme. Aber Lego Horizon ist viel zu nah dran am Originalspiel, hat aber ein schlechteres Kampfsystem natürlich, weil du ja nur mit Lego spielst. Und dann so alberne Sachen, dass du im Dorf dann irgendwie dir aus Lego so Steinzeit-Setting, dass du dir dann so ein Steinzeit-Setting-Achterbahn da zusammenbaust. Also das ist völlig absurd, dieses Spiel, ist auch total gefloppt. Und das so richtig mit Ansage. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Marketing dachte, das ist eine gute Idee, Lego und Horizon miteinander zu verbinden als Spiel. Als echtes Lego verstehe ich es ja total, ja, für Merchandise. Aber da ein Spiel draus zu machen, völlig Banane.
Ja, check ich auch nicht. Also so diese ganze Lego-Welt ist so, I don't know, was passiert da? Ja. Aber okay, vielleicht ist das so ein Markenrechtsding. Es gibt ja diesen berühmten Vertrag zwischen Marvel und Sony, in dem drin steht, wenn Sony die Rechte an allen Charakteren aus dem Spider-Man-Universum behalten will, müssen sie halt in dem Zeitraum so und so viele Filme rausbringen. Und vielleicht ist das so ein Ding, Lego hat das einfach mal lizenziert oder so vor Jahren. Ach scheiße, wenn wir es behalten wollen, damit wir es machen wollen, dann müssen wir jetzt leider irgendwas damit machen. Na gut, hier ist das Spiel.
Wer weiß, wer weiß. Ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Wir haben noch ein Spiel, was wir beide gespielt haben, Christian Alt. Ich habe mich zum ersten Mal an die Golden Idol-Geschichte herangetraut. Nämlich das neue Rise of the Golden Idol, weil es bei Netflix witzigerweise dabei war. Wenn du ein Netflix-Abo hast, kannst du es einfach runterladen auf dein Tablet. Und dann dachte ich, das ist doch ideal. Das schaue ich mir jetzt mal an. Ja, Netflix ist immer so, da muss man aufpassen. Ich habe also auch gerade die Spiele für den Dezember zusammengesucht und habe völlig übersehen gehabt, danke liebes Forum, dass Monument Valley 3 im Dezember rauskommt. Krass. Also wir nehmen jetzt gerade im Dezember auf. Das ist jetzt schon verfügbar für uns gerade, wenn ihr das jetzt hört. Und das war nicht auf der Liste, weil es in keiner Release-Liste auftaucht, weil das auf Netflix exklusiv erscheint. So, ja, für Netflix-AbonnentInnen. Also genau das gleiche bei Rise of the Golden Idol, aber das ist eben auch für andere Plattformen noch verfügbar. Und es ist ja der zweite Teil, sozusagen der Nachfolger von dem, wie ist das erste?
The Case of the Golden
Idol. Case of the Golden Idol, genau. Und das war meine erste Berührung jetzt mit dem Spiel. Und ich bin echt schwer angetan, weil ich hatte das erste so gar nicht auf dem Schirm, weil ich dachte, mein Gott, ist das hässlich, warum soll ich das denn spielen?
Ich glaube, davon habe ich hier aber mal erzählt im
Gürtel. Ja.
Das ist ein ganz tolles Detektiv- und Deduktionsspiel eigentlich. Und man fühlt sich immer so ein bisschen wie Sherlock Holmes. Ich kann noch mal kurz erklären, wie dieses Spiel funktioniert. Jedes Level hat eigentlich mehr oder weniger nur so einen Bildschirm oder zwei oder drei. Und dann ist da so eine Szene, zum Beispiel ein Mann erwürgt einen anderen Mann. Und dann hast du so kleine Dinge, die du anklicken kannst. Also zum Beispiel das Namensschild oder die Tatwaffe. Und dann, wenn du das alles angeklickt hast, dann inventarisiert das Spiel Begriffe und sagt so, okay, ich habe gesehen, es gibt hier irgendwie eine Zwangsjacke zum Beispiel. In dem neuen Spiel ist das das erste Level. Mhm. Aha, eine Zwangsjacke, okay. Und ich sehe, hier ist ein Namensschild, da steht folgender Name drin. Und dann tut es das alles ins Inventar. Und deine Aufgabe ist es später, so einen Text auszufüllen. Und der lautet, machte mit, was zur Folge hatte, dass, so. Du stehst, also so, das klingt jetzt in dem Fall ist es relativ einfach. Da geht es darum, ermordete, in Zelle irgendwas oder so, ja. Mhm. Und aber je weiter du kommst, desto aufwendiger werden diese Texte und du musst irgendwann so eine halbe Seite fast irgendwie so zusammenklicken und deduzieren. Und das ist echt komplex. Du musst es wirklich im Kopf behalten. Macht aber ganz, ganz großen Spaß. Wenn man auf sowas steht, also wenn man auf irgendwelche Logikrätsel steht, dann ist das perfekte Spiel. Und ich finde der zweite Teil jetzt tatsächlich, den finde ich jetzt nochmal besser als den ersten, weil er auch ein Problem löst, das das erste so ein bisschen hatte, nämlich du spielst diese Level hintereinander weg und du hast das Gefühl, okay, wie hängen die jetzt zusammen und was war da jetzt nochmal? Und die haben jetzt so Kapitel eingeführt, die dich am Ende nochmal einen Text ausfüllen lassen, der mehr oder weniger eine Zusammenfassung ist von dem, was du gespielt hast, plus eine Weitererzählung. Und du lernst dann, ah, okay, so hängen die Sachen miteinander zusammen. Das ist ja cool. Ja. Und das ist so ein kleiner narrativer Trick, der total gut funktioniert und wirklich, wirklich Spaß macht.
Ja, die hängen so leicht miteinander zusammen. Also du hast, ist jetzt ein bisschen mehr in die Moderne gerutscht. Also spielt jetzt so in den 70er, 80er Jahren. Der erste Teil war ja eher so im Mittelalter irgendwie, gell, angesiedelt so im, oder viktorianischen.
Genau, ich glaube, es ging los irgendwie im viktorianischen Zeitalter. Ja, ja. Es ging halt um dieses goldene Idol, dieses, sieht aus wie diese Götzenstatue aus Indiana Jones, die halt jeder Person, die sie besitzt, Unheil zufügt.
Ja, und jetzt ist es halt so ganz cool, dass du, was weiß ich, du bist auf der Baustelle, da findest du eine Leiche und die haben dann irgendwie so rote Augen und beim nächsten Fall kriegst du dann irgendwie, ist eine Pressekonferenz über diese Morde und dann ist es halt irgendwie die Tochter von einem einen Verstorbenen und so, also die hängen dann so lose miteinander zusammen, aber wie du schon gesagt hast, das ist ja wirklich die Neuerung, das hatte ich auch nochmal recherchiert gehabt, dass jetzt diese Kapitel untereinander nochmal so eine Deduktion intus haben. Und so ein paar Quality-of-Life-Features sind auch dazugekommen, gell? Dass Wörter, die du schon benutzt hast, sind irgendwie dann rot markiert. Gab es denn diese Personenzuweisungen schon? Also du hast ja neben dem Ausfülltext auch noch so ein Sheet, wo die ganzen Leute sind, die einerseits so als Hilfe dient, aber eben dir auch quasi so Feedback gibt. Ja, das war jetzt richtig, wenn du die ganzen Vornamen und Nachnamen zugewiesen hast.
Also wenn ich da jetzt nicht komplett irgendwie blanke oder so, das gab es schon im ersten Spiel, das ist auch fast das Wichtigste, was du machen musst. Ja, also du musst erstmal sagen, okay, wer sind diese Leute? Wer ist wer? Ja, dann kannst du es später viel leichter zuordnen.
Ja, macht mir großen Spaß. Ich finde es auch gar nicht mehr so hässlich wie jetzt den ersten Teil. Also ich weiß nicht, es ist schon ein per se hässliches Spiel, aber halt so gewollt hässlich. Also der Grafikstil ist halt so eklig, bisschen so gezeichnet, aber schon gekonnt. Und das Gefühl hatte ich aber beim ersten nicht. Da hatte ich immer so das Gefühl, kann diese Person nicht richtig zeichnen oder ist es nur mein Geschmack? Was aber offensichtlich ist, der erste sieht ja aus wie so ein Retro Spiel mit so Dithering, also der, als wäre er auf dem Amiga erschienen und der zweite wirkt jetzt schon deutlich moderner, was auch das UI und so angeht, hat jetzt nicht mehr diesen Retro-Charme.
Ja, das sind halt so zwei Brüder aus Lettland, die dieses Spiel machen ich kann nur sagen, ich wünsche, dass diese Familie noch viel, viel mehr macht, weil es ist einfach, also total cool. Ich freue mich eigentlich schon auf den dritten Teil.
Ja, gibt's bestimmt, also großer Erfolg.
Bestimmt.
Rise of the Golden Idol, also meine Stimme wird, glaube ich, dieses Spiel diesen Monat kriegen. Ich bin ja ein bisschen verwirrt, weil wir ja vorhin über Simulation und Aufbau und so gesprochen haben, dass es noch sowas wie Industriegigant gibt, eine 4.0-Version. Da hätte ich ja jetzt erwartet, einer von euch schaut sich ein Industriegigant 4.0 an. Das ist nicht so euer Ding, euer Jam.
Doch, aber es scheint halt nicht besonders gut zu sein.
Ja, oder?
Also ich hatte mich schon drauf gefreut, also ich hätte es schon gerne gespielt, aber es ist eben, ich glaube, es ist einfach nicht besonders gut und deswegen, ja, spiele ich einfach andere Dinge. Also, ja, so ist das halt.
In einem Monat, in dem Space Age rauskommt für Factorio, da ein Industriegigant zu bringen, also das muss man sich schon irgendwie, die Chuzpe muss man schon haben. Ne? Also, weil das ist eine Zielgruppe, wenn das Venn-Diagramm wäre, ne? Du hast links die Zielgruppe von Industriegigant und rechts von Factorio, dann sind die aber komplett übereinander. Das sind dieselben Menschen, die dieses Spiel spielen wollen und die haben gerade leider Besseres zu tun. Das tut mir auch leid.
Gut, dann haben wir noch ein Kampfgewicht, dem ich das zutrauen würde, nämlich Dungeon Crawler, ist noch im Early Access erschienen, hat mir Rainer Siegel empfohlen, mit dem habe ich ja das Format Early Birds, wo wir über Spiele im Early Access reden und da hat er das gerade vorgeschwärmt. Dungeon Crawler ist ein Dungeon Crawler mit Slay the Spire Mechanik sozusagen, also ein Deckbuilding, aber du baust keine Kartendecks zusammen, sondern du hast ein Kampfsystem, was diese Claws aus dem Supermarkt, also kennt ihr das, wo man so einen Arm so nach vorne und dann nach rechts und wenn man Glück hat, kriegt man da so ein Stofftier rausgezogen. Diese Mechanik, deswegen das Wortspiel Dungeon Crawler, die hast du quasi, weil der Hauptcharakter ist ein Hase, dem wurde die Hasenpfote abgehackt, weil er beim Pokern alles verloren hat und dann hat sich halt sein Gegner die Hasenpfote geklaut und dann liegt er da so rum und baut sich dann so eine Claw an die Hand. Das ist so die Prämisse des Spiels. Und dann clawt man sich eben durch sein Deck, indem man versucht, dann, keine Ahnung, einen Angriff rauszugrabben. Und dann wird die Attacke ausgeführt. Also wenn ihr auf skurrile Deckbuilding-Spiele steht, dann könnt ihr da mal einen Blick drauf werfen. Das wäre noch so mein kleiner Geheimtipp an der Stelle. Für die VR-Leute gibt es Metro Awakening VR, habe ich aber selber auch noch nicht reingeschaut. Und wenn wir schon beim Flight Simulator sind, natürlich gibt es auch den Landwirtschaftssimulator dieses Jahr wieder. Ist aber auch gar nicht so mein Ding. Ich könnte höchstens noch, Empire of Arns hat mich so ein bisschen enttäuscht. Das ist halt so ein RTS mit Ameisen, aber irgendwie auch so, boah, macht ein, zwei Level lang Spaß, aber so die Langzeitmotivation hat mich da auch nicht gefesselt. Und Metal Slug Tactics habe ich noch kurz reingespielt. Das ist eigentlich ganz cool. Kennt ihr diese Metal Slug-Reihe, diese 2D-Run-and-Gun-Geschichten von früher?
Natürlich.
Ja. Und das ist ja wohl das untypischste Spiel, wo man denkt, das Spiel braucht einen Rundentaktik-Ableger. Mhm. Aber es funktioniert. Also die haben es wirklich geschafft, diese Original-Metal Slug-Lizenz in ein Tactics-Format, also wie Final Fantasy Tactics, umzumünzen, ohne dass es jetzt irgendwie zu lahmarschig oder so geworden ist. Das einzige Problem an dem Spiel ist, dass es ein Roguelike ist. Also ich hätte das gerne als richtige Kampagne, dann würde ich es, glaube ich, auch intensiv spielen. Aber so ist es ein bisschen frustrierend, dass du immer halt einen Run machst und dann hast du zwar so mehrere Areale, aber sobald du dann halt stirbst, fängst du wieder komplett von vorne an. Du hast aber dann Roguelike-mäßig eben Freischaltungen und das demotiviert mich ein bisschen. Ansonsten würde ich dem Spiel, glaube ich, den Gürtel geben.
Ja, genau. Also ich habe mir das genauso angeschaut wie du. Also weil ich mag ja auch sehr gern so Rundentaktik-Spiele und ich bin auch mit der Metal Slug-Serie so einigermaßen vertraut, weil als wir früher in Spanien waren, da waren ja Spielautomaten, also so die Arcade-Automaten waren ja nicht verboten, im Gegensatz zu Deutschland oder für ab 18-Jährige verboten. Und da stand halt so ein Metal Slug-Automat. Mhm. Deswegen habe ich da sehr warme Erinnerungen dran. Und ich fand das dann richtig geil, als ich gehört habe, hey, das ist ein rundenbasierendes Taktikspiel. Und dann leider ist die Laune dann sofort in den Keller gegangen, als ich gehört habe, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Roguelike, weil ich finde dieses immer und immer wieder das gleiche Spielen auch etwas ermüdend.
Ja, leider. Ich meine, es ist in sich eine kleine Mini-Kampagne, also du kannst dann schon so ein, zwei Stündchen versuchen, diesen Run zu machen oder halt auch mal nur eine halbe Stunde. Und dann ist aber die Frustration umso größer, weil du dann halt nur so Progression freischaltest. Also du kannst dann halt mehr Sachen freischalten beim nächsten Run. Aber das finde ich ein bisschen schade, weil Story wird trotzdem erzählt. Also du hast trotzdem diese berühmten Bosse irgendwie aus den Hauptspielen drin. Und beobachte das mal, vielleicht bauen die da ja noch einen Modus um, dass man irgendwie sowas noch bekommt, dass es so ein, keine Ahnung, linearen Kampagnenmodus gibt, weil inhaltlich und spielerisch ist das wirklich cool geworden. Naja, jetzt liegt es an euch, community.wasted.de, wir sind noch ein paar mehr Spiele natürlich auf der Liste, wie immer, Metro und Luigi Brothership zum Beispiel haben wir noch auf der Liste, Tetris Forever ist ja auch ein tatsächlich neues Spiel. Oder Little Big Adventure Twinsons Quest. Ihr könnt abstimmen und dann hören wir uns zwischen den Jahren noch mal kurz. Also wir haben ja dann noch den Dezember offen. Das versuchen wir aber dann noch im Dezember abzufrühstücken mit euch. Also wir machen dann noch mal eine Folge. Das heißt, der Abstimmungszeitraum ist dann ein bisschen kürzer jetzt für den November-Titel, damit wir den Dezember auch noch im Dezember senden können, um dann natürlich dann in der Januar-Folge den Jahresgürtel auch verleihen zu können. Das große, große Jahresereignis wäre, der Champions holt sich dann auch den Jahresgürtel und natürlich auch eurer Community-Wunsch, die Sachen, die wir vergessen haben, können dann noch den Gürtel der Herzen gewinnen. Das passiert alles noch, also wie gesagt, zwischen den Jahren nochmal eine Folge mit dem Dezember und da freuen wir uns natürlich auch schon mit euch über Indiana Jones und der große Kreis zu sprechen. Yes. Christian, da bist du auch schon heiß drauf, oder?
Du, ich bin da, sobald diese Aufnahme vorbei ist, werde ich vielleicht sogar wieder dahin zurückgehen, weil, das kann ich ja schon mal spoilern, es ist saugeil. Es ist wirklich geil.
Freue ich mich auch drauf. Ich habe es auch nur ganz, ganz kurz bisher angespielt, aber das habe ich mir jetzt auch aufgehoben für den Dezember. Und ich bin auch sehr gespannt auf Path of Exile 2. Das zum Zeitpunkt der Aufnahme geht jetzt gerade so diese Early Access Phase los. Aber das wird ziemlich sicher ein Kampfgewicht haben, glaube ich, zu dem, was ich schon gesehen habe. Können wir da mit Sicherheit sagen, weil das ist ja quasi ein Early Access Start, der bezahlt ist, der dann in den Free-to-Play-Modus übergeht. Von daher glaube ich nicht, dass wir da irgendwie warten müssen, bis eine finale Version erscheint.
Auf keinen Fall.
Na, auf gar keinen Fall. Das schauen wir uns an. Und Christian, ich hoffe, du schaust dir den Straßenmeisterei-Simulator 2
ja,
für uns an.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich weiß nicht, ob ich dazu komme, weil ich... Es gibt ja so einen kleinen Geheimtipp, den ich ja sehr, sehr mag, nämlich The Taumaturg. Ich weiß nicht, von irgendeinem polnischen Studio, und das ist jetzt für die Konsole erschienen, und das, da will ich eigentlich viel Zeit verbringen im Dezember. Aber okay, für den Straßenmeisterei-Simulator schafft man auch ein bisschen Zeit in seinem Terminplan, um wiederum dann virtuell Straßen frei zu schaffen.
Eben. Mal gucken. Dass es da überhaupt einen ersten Teil gibt, wundert mich. Aber gut, scheint es zu geben. Ich werde ein bisschen VR spielen, also da kann ich im Dezember auch ein bisschen was sagen. Da kommen echt noch ein paar heiße Sachen, nämlich Skydance Behemoth ist jetzt rausgekommen und Alien Rogue Incursion ist noch angekündigt. Also auch VR scheint ein kleines Revival wieder zu feiern. Nachdem Batman VR die Quest auch wieder belebt hat, hat man so das Gefühl, jetzt kommen ein paar interessante Sachen noch zum Jahresende. Also so ganz trocken wird der Dezember auch nicht. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, wir haben noch kein genaues Datum, aber seht ihr dann ja dann in eurem Feed Ende Dezember irgendwann die nächste Folge. Und vergesst nicht abzustimmen auf community.wasted.de. Und über die Sachen, die wir jetzt nicht ausführlich genug besprochen haben, könnt ihr natürlich auch bei Insert Moin noch nachhören. Wir haben eigene Folgen zu vielen Sachen und würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, haben wir noch was?
Nee.
Nein.
Nein. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, wir hören uns. Habt schöne Ciao. Weihnachten. Ciao.
Tschüss.